Also im ersten Teil dieses Vortrags haben wir den Begriff der Buße erklärt und auch darauf hingewiesen, dass es verschiedene Motive oder Motivationen gibt, Buße praktizieren zu wollen. Das ist ja nicht etwas, das in sich für jeden so begehrenswert ist. Echt? Also normalerweise eine Buße, die nichts Unangenehmes an sich hat, ist ja eigentlich keine Buße. Nicht? Wir haben gesagt, dass es zunächst mal eine Notwendigkeit gibt, die vom Heiligen Evangelium selbst herstammt, nicht, wo es uns klar gemacht wurde, dass eben die Buße jene Tugend ist, die dem Himmelreich den Weg bereitet. Nicht? Deswegen hat der heilige Johannes der Täufer das israelitische Volk zur Umkehr aufgefordert, deswegen hat der Heiland selbst immer wieder darauf insistiert. Dann haben wir gesagt, dass wir die Buße dem lieben Gott aus Gerechtigkeit schuldig sind, weil wir dem lieben Gott Ehre gestohlen haben sozusagen, nicht? Durch die Sünde, die äußerliche Beleidigung, nicht, haben wir dann eine Verpflichtung, das wieder gut zu machen. Ja, also wie wir eine Verpflichtung haben, uns bei jemandem zu entschuldigen, wenn wir eine Person beleidigt haben. Und schließlich war dann die Rede vom der Notwendigkeit zur Buße, weil wir Glieder des mystischen Leibes Christi sind und weil Christus das mystische Haupt nicht dornengekrönt ist. Und dann muss natürlich da auch eine Entsprechung sein in Bezug auf den Rest des Körpers. So, damit fahren wir sofort im vierten Punkt. Die Buße ist auch eine Liebespflicht, sich selbst oder dem Nächsten gegenüber. Zunächst in Bezug auf uns selbst. Mittels der Reue, der Beichte, der Absolution ist natürlich die ewige Strafe vergeben. Und doch, je nach der Innigkeit der Reue bei unserer Rückkehr zu Gott und je nach der Schwere und Zahl der Sünden bleiben immer noch mehr oder weniger große sogenannte zeitliche Strafen zurück. Was das bedeutet, ganz einfach, ist, dass Gutes zu tun ist, Schweres, Schlimmes zu ertragen ist, um in diesem Leben jene durch unsere Sünden verursachte Unordnung zu beseitigen. Nicht zum Beispiel in unserer genusssüchtigen Zeit, wie viele von uns, wie oft, haben dem lieben Gott, sozusagen vom lieben Gott, Genüsse gestohlen. Nicht? Genuss, der natürlich mit gewissen Dingen verbunden ist. Wir haben das gerade hoffentlich erfahren bei Tisch, nicht? Dass ein gewisser Genuss verbunden war mit dem Essen. Darüber haben sich auch, glaube ich, bestimmte Leute beklagt. Das war kein Bußessen, nicht? Also jener Genuss, der es eben auch viel leichter machte, sich mit der Nahrung zu versorgen. Na, aber wir wissen, dass immer wieder Unordnung in unserem Leben in Bezug auf den Genuss, zum Beispiel auch, dass man eben sich von einer erlaubten Sache zu viel erlaubt oder eben auch unerlaubterweise versucht, sich Genüsse zu verschaffen. Gut, und was wäre dann die Entsprechung? Wenn man sagt, ich habe dem lieben Gott, ich habe ihm Genuss gestohlen, was gebe ich ihm zurück? Schmerz, Leid. Nicht? Dann käme es wieder ins Gleichgewicht sozusagen. Und diese Wiedergutmachung der zeitlichen Strafen, nicht die ewigen Strafen, das ist nicht etwas, was wir tun können. Das muss Christus für uns tun, aber wir müssen es erlauben. Natürlich durch zumindest eine unvollkommene Furchtreue, nicht aus Furcht vor den Strafen, vor den Ewigen, aus Furcht vor dem Verlust des Himmels, also die Reue, zumindest unvollkommene Reue und das Beichtsakrament. Nicht? Dann bezahlt Jesus, der ist einzig dazu fähig, für die ewigen Strafen. Aber nicht? Der liebe Gott ist eben wie ein, möchte man sagen, eine vernünftige Regierung, die tut nicht für die Leute das, was die Leute besser selber für sich tun können. Nicht? Und das ist etwas, was wir tun können und was wir tun müssen. Wir können das jetzt mit Verdienst und mit geistlichen Tröstungen tun, die uns natürlich diese Buße erleichtern. Oder, wenn wir das nicht wollen, und ich gesetze den Fall, dass wir in der, oder gehen wir davon aus, dass wir in der Gnade Gottes sterben, dann muss für diese zeitlichen Strafen eben im Reinigungszustand des Fegefeuers Buße geleistet werden. Wir wissen, dass die Leiden des Fegefeuers sehr intensiv sind. Und was wir natürlich auch wissen, ist, dass das Leiden im Fegefeuer verdienstlos ist. Na, wenn wir hier im Stand der Gnade, aus Liebe zum Herrn, etwas erleiden, auch wenn es was ist, was wir uns selber zu verdanken haben. Nicht? Der Herr sagt, wir sollen das Kreuz tragen. Er sagt nicht nur das Kreuz, das andere euch geben oder das ich euch schicke, sondern das Kreuz. Und die Kreuze, die am schwersten zu tragen sind, sind natürlich die, die wir uns selbst gemacht haben, ne? Weil wir uns um uns selbst ärgern. Auf alle Fälle, wenn wir jetzt so ein Kreuz, das wir, sagen wir mal, auch uns selbst fabriziert haben, aber geduldig tragen müssen, sagen wir haben uns die Gesundheit ruiniert, nicht? Kettenraucher oder sowas. Und man akzeptiert dann die Unannehmlichkeiten bis Qualen, was halt dann da irgendwann eventuell passieren wird. Dann leidet man das mit Verdienst für die Ewigkeit. Nicht? Dann wird also die himmlische Krone dadurch schöner und nicht? Man kann dem lieben Gott im Himmel auch näher sein. Man hat eine größere Kapazität der himmlischen Glorie. Wird nun durch großmütige Buße das hier und jetzt von Gott bereitete Fegefeuer intensiver. Nicht so ist es natürlich, wenn wir das liebevoll annehmen. Nicht? Lieber Gott schickt uns Prüfungen, schickt uns Widerwärtigkeiten, schickt uns vielleicht uns selbst. Nicht? Eine ganz besondere Buße. Nicht? Kommt irgendwann dann so, dass wir dann doch sehen, wie es wirklich um uns steht. Vorher meinen wir natürlich, sind immer die anderen. Aber dann sehen wir, wie wir eigentlich an uns selbst zu tragen haben. Jedenfalls, wenn der liebe Gott uns die Gelegenheit gibt, hier unser Fegefeuer zu durchleben, nicht durch tätige Liebe, wenn man das Gute tut, und durch liebendes Leiden, dann ist das ein besonderer Gunsterweis des lieben Gottes. Das ist nicht eine Strafe, lieber Gott straft mich für meine Sünden. Sicher ist es irgendwann eine Strafe, aber es ist ja meine Gnade, dass er uns jetzt bestraft. Nicht? Dass er uns jetzt die Gelegenheit gibt, das Gleichgewicht möglichst wiederherzustellen. Und dann wissen wir natürlich auch, dass nach der Sündenvergebung eine gewisse Neigung, eine gewisse Leichtigkeit zur Sünde verbleibt. Nicht? Vor allem, wenn diese Sünden wiederholt wurden, vielleicht zu Gewohnheitssünden wurden. Und ein echter Bußgeist, der wirkt eben dieser Unordnung entgegen. Nicht? Der schafft also ein Gegengewicht. Nicht? Wenn man zum Beispiel dann sich zusammenreißt und einfach die Mühseligkeiten des Lebens erträgt, ohne sich dauernd zu beklagen. Nicht? Und wer diesen Geist der Buße hat, um auch der Begehrlichkeit entgegenzuwirken, der wird sich nicht davor fürchten, sich selbst gewisse Strengheiten oder Entbehrungen aufzuerlegen, um diese Begehrlichkeit zu schwächen und um mittels der Tugendübung die schlechten Gewohnheiten zu bekämpfen. Nun in Bezug auf den Nächsten. Wir wissen, dass durch unsere Einverleibung in Jesus Christus unsere Sünde auch anderen nützlich sein kann. Nicht? Das sehen wir auch im Leben der Heiligen und gewisser heiligmäßiger Personen, die in ihrem Leben ganz besonders intensiv oder vielleicht nur haben leiden müssen, eben deswegen, weil andere Seelen darauf angewiesen waren und nicht, weil der liebe Gott sie besonders lieb hatte und sie hineinnahm in das Geheimnis der Erlösung der Passion Jesu Christi. Nicht? Und welch besseres Mittel hätten wir, um die Bekehrung des anderen bzw. die Beharrlichkeit im Guten zu erwirken, als die Buße. Nicht? Du meinst ja immer, dass durch unser ganzes Reden und Überlegen und Beurteilen und so weiter, dass sich was ändern wird. Aber im Endeffekt ändert sich nur was durch Gebet und Buße. Nicht? Die zwei, die eigentlich zusammengehören. Darauf hat ja auch im Besonderen unsere liebe Frau von Fatima hingewiesen. Nicht? Dass eine Notwendigkeit besteht, Sühne zu leisten, um gewisse Übel von uns abzuwenden. Nicht? Von uns, von unserer Welt. Und besonders eben für die Ärmsten, alle Ärmsten zu beten, für die Sünder. Und die drei Fatima-Kinder, die haben das ja auch auf irgendwie rührende Art dann auch getan, nicht? Wie sie sich alle möglichen kleinen Bußen oder auch nicht so kleinen Bußen für so Kinder auferlegt haben. Ja, deswegen muss uns auch der tägliche Rosenkranz angelegen sein, weil die Gottesmutter uns dieses Gebet ganz besonders im Kampf um die Seelen und im Kampf gegen den Dämon, nicht der umhergeht, um die Seelen zu verderben, geschenkt hat. Ja, denken Sie an den heiligen Dominik, dem ja der heilige Rosenkranz geschenkt wurde. Und die Kirche war ja ganz, sagen wir mal, oder die Männer in der Kirche waren ja ganz, also man hatte keine Alternativen mehr, um dieser Häresie der Albigenser Einhalt zu gewähren. Nicht, dass ein Geschwulst war in der Gesellschaft. Nicht, die Ehe war verpönt, Selbstmord war was Begehrenswertes. Kinder zu haben war auch was Schlechtes, weil man dann nicht so sozusagen Stücke und Partikel der Gottheit in Materie einsperrt. Also natürlich, das sind ja uralter Kram, nicht? Wie eigentlich immer, nicht? Das ist im Allgemeinen, wenn es um die Häresien und so geht, gibt es eigentlich nicht mehr viel Neues unter der Sonne. Auf alle Fälle dieser Dualismus halt, nicht? Aus dem Osten, und es war ganz schlimm, die Kirche und vor allem auch der Staat hat sich bedroht gefühlt und hat ja auch ganz brutale, also wirklich Krieg geführt gegen die Albigenser, die ja auch nicht gerade Pazifisten waren. Aber der Punkt ist ganz einfach, nicht, das änderte sich dann, dass das Pendel schwang dann in die andere Richtung, als der heilige Dominik angefangen hat, den Rosenkranz zu predigen. Dann haben sich die Heretiker zu Tausenden bekehrt. Nicht? Und so sind wir natürlich geheißen, den Nächsten wie uns selbst zu lieben und so wie wir verpflichtet sind, für unsere eigenen Fehler und Sünden Sühne zu leisten, so müssen wir es eigentlich dann auch für den Nächsten tun, als wären sie eben unsere eigenen. Und hier bedenke man die besondere Sühnepflicht des Priesters. Nicht jeder Priester bringt einem das so zu Bewusstsein, leider. Aber hier tritt einem das Bild des heiligen Pfarrers von Ars vor das geistige Auge. Nicht, den hat man ja also nirgendwo hingeschickt, nicht Ars, völlig unbekannt, unwichtiger Ort. Nicht, und es lag auch alles im Argen. Ja, der sühnende Priester, nicht, also er hat also grausamst gefastet und hat sich wirklich bis aufs Blut gegeißelt, das kann man noch an den Wänden seines Zimmers sehen. Nicht? Und warum hat dieser unschuldige Priester das getan? Um eben die Sünden seiner fluchenden und religiös gleichgültigen Schäfchen in seinem eigenen Fleisch zu bestrafen. Nicht? Und er hat eben durch seine intensive Gottesliebe, seine Buße, sein Gebet, wie Sie das wissen, eine völlige Veränderung herbeigeführt, sodass diese kleine, bedeutungslose Pfarrei zu einem wahren, bis heute zu einem Wallfahrtsort wurde. Dann im fünften Punkt haben wir eine weitere Motivation, die, ja, da gibt es eigentlich keine Ausnahmen. Wir lesen im Römerbrief im zweiten Kapitel: Missachtest du die Reichtümer der Güte, Geduld und Langmut Gottes? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Aber mit deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf für den Tag des Zorns. Nicht dieser Tag des Zorns, das ist für den unbußfertigen Sünder der Tod. Na, wir sollen Buße tun deswegen, weil wir sterben werden, weil wir vor den Richter hintreten werden. Sünder, heute lebst du, morgen bist du tot. Und bald wird es mit der Welt für uns vorbei sein. Beziehungen, Freunde, Verwandte, Beschäftigungen, all das wird zu einem Stillstand kommen. Und darum ruft der Prophet aus: Bekehre dich, bekehre dich, tu Buße, kehre zu mir zurück und du wirst leben. Warum sollst du sterben, du Haus Israel? Ich liebe Gott, will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe, dass er die Fülle des Lebens habe, auch des göttlichen Lebens. Nicht? Und dieses irdische Leben, an dem wir so sehr hängen, nicht, dem wir so sehr huldigen, das ist ja eigentlich kein Leben, sondern ein Tod. Nicht? Und das ist sehr, sehr tragisch, aber das fängt ja schon mit dem neugeborenen Baby an. Das ist ja ein Sterbeprozess. Nicht? Das Baby ist infiziert mit einer Krankheit, die jeder Mensch hat, und die nennt sich das Alter. Das ist nur eine Zeitfrage. Darum beweinen wir doch bitterlich unsere Sünden, schlagen wir uns an die Brust, als ob wir nicht in einigen Jahren oder Stunden, sondern vielleicht in einigen Momenten sterben müssten. Ja, Buße, Buße. Nicht wie viele werden von einem plötzlichen Tod überrascht, denn für viele kommt eben der Tod wie ein Dieb in der Nacht. Wer bisher unter der Gewalt des Dämons lebte, tue Buße, auf dass er nicht in dessen Armen sterbe. Wir wollen in den Armen Jesu Christi sterben, nicht in den Armen des rebellischen Engels der Finsternis. Jetzt sind wir schon bei so finsteren Themen. Der nächste Punkt, die nächste Motivation, die Hölle. Hier meldet sich der heilige Franz von Sales nochmal zu Wort im Traktat der Gottesliebe im zweiten Buch im 18. Kapitel. Manchmal erwägen wir, dass Gott den Sündern eine strenge Strafe in der Hölle bestimmt hat und dass sie auf ewig von der Seligkeit im Himmel ausgeschlossen werden, denn diese steht nur den guten Menschen offen. Da die Sehnsucht nach dem Himmel gut ist, so ist es auch die Furcht, den Himmel zu verlieren. Noch mehr, da das Verlangen nach dem Himmel durchaus achtungswert ist, so ist auch die Furcht vor der Hölle gut und löblich. Wer sollte denn einen so großen Verlust und eine solche Strafe nicht fürchten? Diese doppelte Furcht, deren eine knechtlich und die andere eine Mittlingsfurcht ist, bewegt uns heftig zur Reue über unsere Sünden, die diese Furcht verursachen. Nicht, warum fürchten wir uns vor der Hölle? Aufgrund unserer Sünden. Warum fürchten wir uns, davor den Himmel zu verlieren? Wegen unserer Sünden oder wegen unserem Hang zur Sünde oder weil wir eben diesen Hang nicht genug durch die Buße bekämpfen, wie schon erwähnt. Den nächsten Punkt, siebtes Motiv, das uns Sünder zur Buße bewegen soll, wird ja auch vom heiligen Franz von Sales vorgebracht an derselben Stelle im Traktat, und ich zitiere ihn, und zwar, es geht hier um die Hässlichkeit und Bosheit der Sünde. Wir erinnern uns dabei, dass der Glaube uns lehrt, wie sehr durch die Sünde unsere Ebenbildlichkeit mit Gott beschmutzt und entstellt, wie die Würde unseres Geistes entehrt wird und wir uns zu den vernunftlosen Tieren erniedrigen. Ferner, dass wir durch die Sünde unsere Pflichten gegen den Schöpfer verletzt, das hohe Gut der Gemeinschaft mit den Engeln verscherzt und uns bösen Geistern zugesellt haben, ja ihnen hörig geworden sind. Endlich besinnen wir uns, wie sehr wir durch die Sünde Sklaven der Leidenschaften werden, die vernunftgemäße Ordnung umwerfen und unsere Schutzengel beleidigen, denen wir so vieles verdanken. Es kann auch sein, dass wir zur Reue durch die Schönheit der Tugend bewegt werden, das Gegenteil eben, die uns so viel Wertvolles gibt, wie die Sünde uns übel verursacht. Wir werden auch dazu angeregt, durch das Beispiel der Heiligen. Nicht denken Sie an so große Sünder und an große Büßer, die so unbeschreiblich gelebt haben. Also, das kann man auch gerade so bewundern, nicht? Das ist also schockierend, aber sicher nicht nachzuahmen. Nicht eine Heilige Maria Magdalena natürlich, Heilige Margareta von Cortona und so weiter. Nicht? Also die haben eben in diesen unglaublichen Beleidigungen, die sie ihm Gott zugefügt haben, dann die Sprungfeder zur Heiligkeit entdeckt, nicht mit der Gnade Gottes. Der heilige Franz von Sales macht doch die Bemerkung, dass die Buße ohne Liebe, nicht, da reden wir ja gerade davon, das sind ja alles, ist im Moment noch nicht mal die Rede davon, von der Gottesliebe. Nicht die Furcht vor der Hölle, die Furcht, den Himmel zu verlieren, die Hässlichkeit der Sünde. Die Sünde ist in sich hässlich, die Tugend ist in sich etwas Wunderbares. Er sagt, obgleich die Buße ohne Liebe durch Furcht und Kalkül motiviert, ich sage das jetzt, aber das ist dem Sinn nach, nicht, das ist eine Kalkulation dahinter, Furcht, aber so eine Buße, die ist wertvoll, aber sie ist unvollkommen. Nicht, es fehlt eben noch etwas ganz Wichtiges und darum sei hier noch ein letztes, weiteres Motiv erwähnt, nämlich der Tod Gottes. Sünder werden zu Büßern, wenn sie nur auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Der Urheber des Lebens und das Leben selbst, Gott, liebevoll Mensch geworden, um uns göttliches Leben zu schenken, hängt gleich einem Verbrecher mit unseren Sünden beladen eben leblos am Kreuzesholz. Was sehen wir da? Einen verratenen Gott. Und wer hat sich dieser Verschwörung schuldig gemacht? Wir wissen es nur zu gut. Ein verräterischer Kuss überlieferte Jesus seinen Feinden. Und wütend schweifen unsere Blicke in die ferne Vergangenheit, um den Schuldigen zu finden. Mit König David in Gegenwart des Propheten Nathan rufen wir aus: So wahr der Herr lebt, der Mensch, der dies getan, ist ein Kind des Todes. Zweiten Buch Samuel, im 12. Kapitel. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Begebenheit erinnern. Nicht nach dem Ehebruch und nach dem Mord am Mann der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Was heißt, so direkt ermordet hat er ihn nicht, aber er hat ihn halt auf eine bequeme Weise beseitigen lassen, diesen Soldaten, nicht noch ein ganz treuer, patriotischer Soldat noch dazu. Auf alle Fälle, der Prophet Nathan kommt dann zu ihm und erzählt ihm diese Geschichte, nicht, von dem Armen mit seinem armen Schäfchen, mit seinem kleinen Lamm, das er hat, das er liebt wie ein Kind und so weiter, und der Reiche, nicht, der so viele Lämmer hat. Und dann kommt eben der Reiche, nimmt dem Armen das Lamm, und dann schreit eben der König auf und sagt, nicht, dieser Mensch soll des Todes sterben. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und das ruft uns auch Jesus zu, nicht? Du bist der Mensch, nicht? Ich bin es, wir sind es, sie sind es, die Gott verraten haben. Da braucht man nicht große Nachforschungen anzustellen. Unser Lebenslauf, der beweist es. Er beweist, dass wir schuldig sind am vergossenen Gottesblut. Und diese Biografie, die muss nicht erst geschrieben werden. Das Leben jedes Einzelnen von uns ist schon geschrieben. Das Kreuz ist meine Autobiografie. Das Blut ist die Tinte. Die Nägel sind der Griffel. Die Haut ist das Pergament. Auf jeder Linie dieses Körpers kann ich mein Leben nachverfolgen. In der Dornenkrone lese ich meinen Stolz. In den von Nägeln durchstoßenen Händen lese ich Geiz und Habgier. In dem Fleisch, das von ihm gleich purpurnen Lumpen herabhängt, kann ich meine Lust lesen. In gefesselten Füßen kann ich die Male finden, die ich weglief und die nicht folgen ließ. Jede Sünde, die man sich vorstellen kann, steht dort geschrieben. Und so Schluss mit den Ausreden. Hören wir auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Hören wir, was Jesus uns von seinem Sterbebett predigt. Buße, meine Kinder. Schlagen wir uns an die Brust und rufen wir: Verzeihung, mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Rufen wir: Bekehre uns, o Gott, und zeige uns dein Angesicht und wir werden gerettet sein. Psalm 79. Bekehre uns, o Gott, und zeige uns dein Angesicht. Wenn unsere kalten Herzen von Jesu liebenden Blick durchbohrt werden, wie einst St. Petrus, eben der Apostel, das erfahren durfte, dann werden auch wir unsere Sünden bitterlich beweinen. Lassen wir uns von Jesu liebenswürdigen Augen jetzt gefangen nehmen, damit wir in Ewigkeit nicht aufhören, ihn zu lieben, ihm zu danken und unsere Missetaten und die der anderen beweinen. Nun die vollkommene Buße und ihre zwei Wirkungen. Hier sind wir im Traktat, im zweiten Buch, wie gesagt, im 20. Kapitel. Der heilige Franz von Sales schreibt: Die vollkommene Buße hat zwei verschiedene Wirkungen. Kraft ihres Reueschmerzes und ihres Abscheus vor der Sünde trennt sie uns von ihr und von dem Geschöpf, an das uns die irdische Lust gefesselt hatte. Aber Kraft des Liebesmotivs, das ihre Wurzel ist, versöhnt und vereinigt sie uns mit unserem Gott, von dem wir uns durch Missachtung seiner Gebote getrennt hatten. Insofern sie uns daher als Reue von der Sünde entfernt, insofern vereinigt sie uns als Liebe mit Gott. Ich bitte dich, betrachte Maria Magdalena, wie sie in ihrem Liebesschmerz weinend ausruft: Sie haben meinen Herrn hinweggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da sie ihn aber unter Seufzern und Tränen gefunden hat, hält sie ihn in Liebe fest und will ihn nicht mehr lassen. Die unvollkommene Liebe fragt und verlangt nach dem Herrn. Die Buße sucht und findet ihn, die vollkommene Liebe aber hält ihn fest und drückt ihn an sich. Nun kommen wir zu den Werken der Buße. Wie schon erwähnt, Bußwerke sind beschwerlich, sonst sind sie keine Bußwerke. Nicht ein Kreuz, das uns nicht drückt, ist nicht wirklich ein Kreuz. Bedenken wir aber, dass wir der Hölle oder dem Fegefeuer gleich Sträflingen entkommen sind. Nicht? Wir sind diesem Gefängnis entgangen. Und warum sollten wir darum Bequemlichkeit suchen? Der einzig leichte Tag, der war gestern. Da haben wir zunächst die Stoßgebete, nicht? Die beim heiligen Franz von Sales sehr beliebt sind. Davon spricht er auch in seiner Philothea, wie wichtig das ist, den Tag über innere Einkehr zu halten, nicht, um diese kleinen, kurzen Liebesseufzer sozusagen zu tätigen. Hier im Traktat der Gottesliebe schreibt er das Folgende: Diese liebende Reue äußert sich gewöhnlich durch Stoßgebete und Herzenserhebungen zu Gott, ähnlich jenen der Büßer der Heiligen Schrift. Ich bin dein, o mein Gott, rette mich. Psalm 119. Erbarme dich meiner, o Herr, denn auf dich vertraut meine Seele. Psalm 57. Rette mich, Herr, denn die Wasser überfluten meine Seele. Psalm 69. Halte mich gleich einem deiner Knechte. Lukas 15, 19. Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Lukas 18, 13. Einige Lehrer sagen nicht ohne Berechtigung, dass das Gebet rechtfertigt. Denn das reuige Beten oder die betende Reue erhebt die Seele zu Gott, vereinigt sie mit ihm und erlangt so zweifellos Verzeihung, Kraft der heiligen Liebe, die diese heilige Regung verursacht. Nicht, wenn sein Leben, wenn sein Gebet beseelt ist von dem übernatürlichen Leben der Gottesliebe, dann ist die Rechtfertigung der Sünder schon im Gange. Wir sollten deshalb immer viele Stoßgebetlein dieser Art bereit haben, sagt der Heilige, als Ausdruck unserer liebenden Reue und der Sehnsucht nach Versöhnung mit Gott. Dann weiters muss uns die Kreuzergebenheit am Herzen liegen. Das Heilige Konzil von Trient sieht hierin, und ich zitiere, einen hervorragenden Beweis der Liebe Gottes zu uns, dass wir durch die von ihm über uns verhängten und von uns geduldig ertragenen zeitlichen Züchtigungen in Jesus Christus bei Gott dem Vater Genugtuung leisten können. Das haben wir vorher schon erwähnt. Dass der liebe Gott uns die Gelegenheit gibt, sozusagen die Rechnung, die noch offen steht, die persönliche Rechnung für uns, die wir bezahlen müssen, die wir uns leisten können und müssen, dass wir das hier tun können, und zwar einfach eben durch das geduldige Ertragen der zeitlichen Widerwärtigkeiten. Zeitlich, das heißt, es geht vorbei, nicht? Und wir können dann natürlich auch vom Heiland lernen, damit umzugehen. Nicht, dass der Heiland bekannte seinen Seelenschmerz, nicht am Kreuz. Da sagt er ja nicht, mein Gott, warum verlässt du mich, sondern warum hast du mich verlassen? Das heißt, er hat dieses innere Martyrium, diesen Seelenschmerz, den er verspüren wollte, schon als vergangen betrachtet, als wäre es schon fast vorbei. Warum hast du mich verlassen? Also werden wir der Versuchung zur Klage widerstehen und raues Wetter, Krankheit, Misserfolge, Schicksalsschläge, Verdemütigungen ertragen, sofern wir in ihnen ein willkommenes Mittel zur Sühne erkennen. Manche von uns zerbrechen sich immer den Kopf. Ja, was kann ich denn jetzt noch für eine Buße tun? Was kann ich denn jetzt noch für eine Abtötung tun? Nicht? Und der liebe Gott, der hat uns das alles so schön jeden Tag vorbereitet. Anfangs wird man sich vielleicht nur da hineinschicken, nicht? Man ergibt sich dem Willen Gottes gezwungenermaßen. Wie der Simon von Cyrene, ja, erst gezwungen wurde, dem Herrn das Kreuz zu tragen. Aber dann geschieht es eben auch freudig, dass wir leiden. Und warum freudig? Weil wir glücklich sind, dass wir so unser Fegefeuer abkürzen können, dem Heiland am Kreuz ähnlicher werden dürfen und den von uns beleidigten Gott verherrlichen. Der heilige Ludwig von Montfort schreibt diesbezüglich, das ist wieder im Brief an die Freunde des Kreuzes, was sehr lesenswert ist. Das ist auch normalerweise in der Ausgabe des Goldenen Buchs zu lesen. Jedenfalls sagt er, nichts ist so notwendig, so nützlich, süß und glorreich, als für Jesus Christus zu leiden. In der Tat, teure Freunde des Kreuzes, ihr seid alle Sünder. Keiner ist unter euch, der nicht die Hölle verdient hätte, ich mehr als sonst jemand. Unsere Sünden müssen in dieser oder in der anderen Welt gestraft werden. Büßen wir sie in dieser Welt, so brauchen wir es nicht zu tun in der anderen. Straft Gott sie in dieser Welt mit unserer Zustimmung, so wird die Strafe liebevoll sein. Die Barmherzigkeit Gottes, die in dieser Welt herrscht, wird sie dann sühnen, nicht die strenge Gerechtigkeit. Die Züchtigung wird leicht und vorübergehend von Süßigkeit und Verdiensten begleitet sein und in Zeit und Ewigkeit Belohnungen im Gefolge haben. Bleibt aber die Züchtigung, die wir für unsere begangenen Sünden verdient haben, für die andere Welt aufbewahrt, so wird es die mit Blut und Feuer rächende Gerechtigkeit Gottes sein, welche dort züchtigt. Furchtbare Strafen, unaussprechliche, unbegreifliche Züchtigung. Wer kann die Macht eines Zornes ermessen? Quis novit potestatem iretur? Eine Züchtigung ohne Barmherzigkeit, judicium sine misericordia, ohne Mitleid, ohne Trost, ohne Verdienst, ohne Grenzen und ohne Ende. Ja, ohne Ende. Die Todsünde, die du in einem Augenblick begangen, dieser böse und freiwillige Gedanke, der deinem Gedächtnis entschwunden, jenes Wort, das der Wind davon getragen, diese unscheinbare Verfehlung gegen das Gesetz Gottes, die so kurze Zeit gedauert hat, wird die ganze Ewigkeit hindurch, solange Gott Gott sein wird, mit den Teufeln in der Hölle gestraft werden, ohne dass der rächende Gott Mitleid hätte mit deinen furchtbaren Leiden, mit deinen Seufzern und deinen Tränen, welche Felsen zu spalten imstande wären. Immer leiden, ohne Verdienst, ohne Barmherzigkeit und ohne Ende. Ach, denken wir auch daran, meine teuren Brüder, wenn wir in dieser Welt ein wenig leiden müssen, wie glücklich sind wir doch, die ewige verdienstlose Strafe in eine vorübergehende verdienstvolle umwandeln zu können, wenn wir unser Kreuz mit Geduld tragen. Wie viele Schulden haben wir noch nicht bezahlt? Wie viele Sünden haben wir begangen, für die wir selbst nach einer bitteren Reue und aufrichtigen Beichte im Fegfeuer ganze Jahrhunderte Sühne leisten müssten, weil wir uns in dieser Welt mit einigen sehr leichten Bußübungen begnügt haben? Ach, zahlen wir auf gütlichem Weg in dieser Welt, in dem wir gern unser Kreuz tragen. In der anderen Welt wird alles nach Strenge, bis auf das letzte unnötige Wort, bis zum letzten Heller bezahlt werden müssen. Wenn wir dem Teufel einmal das Buch des Todes entreißen könnten, indem er alle unsere Sünden mit den ihnen gebührenden Strafen aufgezeichnet hat, welch große Schuld würden wir in der Rechnung finden und wie würden wir entzückt sein, jahrelang hienieden leiden zu dürfen, lieber als nur einen einzigen Tag in der anderen Welt. Das dritte Bußwerk ist auch nichts, sagen wir mal, Originelles, aber was ganz Wirksames, und zwar die treue Erfüllung der Standespflicht. Nicht dieser Opfergeist, der den Christen charakterisiert, der muss in den Alltag hineingetragen werden. Die getreue Erfüllung jener Pflichten, zu denen wir standesgemäß verpflichtet sind, und vor allem jener, die uns zuwider sind, wird so zu einem quasi liturgischen Akt, zu einer Opferhandlung. Gehorsam ist das Gott wohlgefälligste Opfer. Besser ist Gehorsam, sagt die Schrift, als Opfer. 1. Buch der Könige 15,22. Besser ist Gehorsam als Opfer. Die Standespflichten sind Ausdruck des göttlichen Willens und man kann ihnen nicht entfliehen. Wer das von den Vorgesetzten Befohlene ausführt und die Regeln des gemeinschaftlichen Zusammenseins und Wirkens befolgt, der kann mit dem heiligen Johannes Berchmanns ausrufen: Vita communis penitentia mea maxima. Das Gemeinschaftsleben ist meine größte Buße. An wie vielen Gelegenheiten zur Sühne und zum Opfer gehen wir vorbei? Nicht wie viele Gelegenheiten haben besonders auch die Eheleute, die christlichen Eltern, nicht wenn diese nur mutig aus Liebe zu Gott und im Geist der Sühne ihre Pflichten erfüllen. Dann ist da viertens das Fasten und Almosen geben. Im Alten wie im Neuen Testament ist das Fasten eine Übung der Trauer und der Buße. Jesus hat uns seine Hochschätzung bezüglich des Fastens auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er es 40 Tage und 40 Nächte lang praktiziert hat. Aber er hat auch den Aposteln gelehrt, dass manche Dämonen nur durch Fasten und Beten ausgetrieben werden können. Das ist ja nicht einer der Hauptgründe, warum der Heiland in die Welt gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und manche Werke kann man nur zerstören durch Fasten und Beten. Da viele unserer Sünden von der Sinnlichkeit und dem Übermaß in Speise und Trank herrühren, hatte die Kirche von alters her einen gewissen Nahrungsentzug nicht nur in der Fastenzeit vorgeschrieben. Also ich werde jetzt nicht jetzt das wieder beklagen, ja, aber es sind zwei Fasttage übrig, verpflichtenderweise. Früher hat man auch an den Quatembertagen sich abgetötet und nicht gefastet, mitunter an Vigilien und so weiter. Und es ist eigentlich schade, wir hätten sie eigentlich heute umso mehr notwendig. Ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren und sagen, also diesen unmenschlichen Lebensrhythmus, den wir haben, den Stress, diese Geschwindigkeit im Leben, diese ganzen Reize, die auf uns einströmen, nicht? Hier will wer was, dort nicht das Handy, das Telefon, das Fax, das E-Mail. Es ist ja fast grenzenlos, nicht? Das ist eine unheimliche Belastung für die Nerven des Menschen. Wird immer mehr gefordert am Arbeitsplatz, nicht? Da soll es ja für immer weniger Geld, immer mehr, in immer kürzerer Zeit immer mehr leisten. Kann man natürlich sagen, Körper braucht da auch mehr, nicht? Gut, sei es dahingestellt, aber auf einer anderen, auf der spirituellen Ebene, tut uns diese Abtötung sicherlich sehr gut. Und diese 2 Tage, die, mit allem Respekt, ich meine, da kratzt man ja nicht mal an der Oberfläche. Aber gut, es ist, wir sind der Kirche gehorsam und man darf ja auch, ich würde sagen, wenn man das mit seinem Beichtvater oder Seelenführer abspricht, darf man ja auch, mehr machen, nicht? Aber das Wichtige sind natürlich immer die Pflichten. Es bringt nichts, dass man groß, der große Aszet ist, nicht? Und auf einmal ganz nachlässig wird in der Erfüllung der Pflichten. Auf einmal fehlt einem die Geduld mit den anderen und so weiter. Die bekannte Passage aus der Philotia, die Sie kennen, die fasst diesen Punkt gut zusammen. Das ist im 3. Teil der Einführung des frommen Lebens im 23. Kapitel. Wenn du das Fasten vertragen kannst, dann tust du gut, an einigen Tagen außer den von der Kirche vorgeschriebenen zu fasten. Das waren 40. Gewöhnlich bewirkt ja das Fasten eine Stärkung des Geistes, eine Zähmung des Fleisches, die Übung der Tugend und eine größere Belohnung im Himmel. Echt? Diese 3 Wirkungen des Fastens. Der Geist wird gestärkt, das Fleisch wird geschwächt und wir versammeln Verdienste für den Himmel. Außerdem sagt er, ist es ein gutes Mittel, um Herr über die Gaumenlust zu bleiben. Damit aber die sinnlichen Begierden und der Leib unter das Gesetz des Geistes zu bringen. Hier ist nochmal mich verlesen. Wenn du das Fasten vertragen kannst, dann tust du gut, an einigen Tagen außer den von der Kirche vorgeschriebenen zu fasten. Gewöhnlich bewirkt ja das Fasten eine Stärkung des Geistes, eine Zähmung des Fleisches, die Übung der Tugend und eine größere Belohnung im Himmel. Außerdem ist es ein gutes Mittel, um Herr über die Gaumenlust zu bleiben, damit aber die sinnlichen Begierden und den Leib unter das Gesetz des Geistes zu bringen. Wenn man auch nicht viel fastet, der böse Feind fürchtet es doch sehr, weil er sieht, dass wir zu fasten verstehen. Fürchte, das ist die Schwierigkeit. Es geht jetzt gar nicht darum, wie viele Fasttage wir haben, sondern es geht darum, dass wir nicht mehr zu fasten verstehen. Das ist die Schwierigkeit. Und das wäre wichtig, sozusagen, nicht, wenn man dem anderen mal so die Muskeln zeigt, sagt, schau mal, was ich habe. Nicht? Du willst nicht, dass ich zuschlage oder dich beim Kragen pack. Nicht? Das sagt ja der Heilige, nicht? Er sagt auch, wenn du nicht dich viel nicht, mit anderen schlägst, aber du zeigst ihnen die Muskeln und sagst, schau, was ich habe. Und wo sind die Muskeln, nicht? Verstehen wir noch zu fasten? Weil das muss man natürlich auch üben, nicht? Das ist aber alles. Übung macht den Meister. Naja. Auf alle Fälle, wenn immer der heilige Einsiedler Hilarion, das ist nicht mehr der heilige Franz von Sales jetzt, nicht der heilige Einsiedler Hilarion von unreinen Versuchungen geplagt wurde, entbrannte er in Zorn gegen seinen Leib. Warte, Eselein, ich will schon dafür sorgen, dass du nicht mehr ausschlägst. Die Gerste will ich dir nehmen und dir dafür Stroh geben. Durch Hunger und Durst will ich dich schwächen, schwere Lasten dir aufbürden, der ärgsten Hitzeglut und der strengsten Kälte dich preisgeben, damit du mehr an deine Bedürfnisse als an deine Sinnlichkeit denkest. Der heilige Hilarion war nicht gerade ein verweichlichter Mensch, dieser heilige Einsiedler. Nun das Almosen. Auch wenn professionelle Bettlerbanden in vielen Städten eine Realität sind, die man natürlich auch nicht unterstützen muss und natürlich auch nicht verpflichtet ist, jedem, der anfragt, finanziell zu helfen, so müssen wir doch Acht haben, weil es dann nicht selten vorkommt, wenn wir sozusagen, ich gebe dem nicht, ich gebe dem nicht, ich gebe da nichts, ich gebe nie was. Nicht? Also man muss dann doch, es bieten sich doch dann immer wieder Gelegenheiten an, wo man vielleicht eine Sache kennt, vielleicht ein Obdachlosenheim, vielleicht eine bedürftige Familie oder einen Verwandten, der die Arbeit verloren hat oder irgendetwas, nicht, wo man dann ein Almosen machen kann. Entziehen wir uns etwas, um eben durch den bedürftigen Jesus etwas zu geben. Nicht, wenn das geschieht, dann lässt uns der Herr gewisse Sündenstrafen eben nach. Vergessen wir nicht, inmitten allen Geredes von den Armen, den Marginalisierten, den Immigranten, dass noch eine größere, drückendere und viel wirklichere geistliche Armut existiert. Das eine ist natürlich schlimm und muss man versuchen auch abzuhelfen, soweit das eben unsere Pflicht ist und wir die Mittel haben. Aber die Armut, die die Seele betrifft, nicht den Geist des Menschen, ist natürlich die schlimmere auch. Und davon ist dann oft gar nicht die Rede. Mittels der geistlichen Werke der Barmherzigkeit können wir den seelisch-moralischen Nöten des Nächsten zu Hilfe kommen, indem wir beispielsweise die im Glauben Unwissenden belehren. Wenn wir das Glück haben, jemanden zu finden, der belehrt werden will. Wenn wir die Sünder zurechtweisen, wenn wir für die Lebendigen und die Verstorbenen beten, wenn wir schwierige Menschen geduldig ertragen. Nun, um nicht den Rahmen dieses Vortrags zu sprengen, soll an dieser Stelle nicht von der freiwilligen persönlichen Entbehrung die Rede sein, die man die Abtötung nennt. Das müsste man dann ein anderes Mal erörtern. So mag der Lehrer der Gottesliebe das letzte Wort haben. Nicht der Doktor Caritatis. Nicht? Und unsere Hoffnung ist es eben, dass er uns hilft, ein Verlangen, ein nachhaltiges Verlangen nach echter Buße uns ins Herz zu drücken. Nicht? Also nicht einfach, die Fastenzeit ist dann vorbei oder der Einkehrtag, ja, okay. Aber jetzt machen wir wieder so weiter wie vorher. Im 11. Buch des Traktats der Gottesliebe im 2. Kapitel schreibt der heilige Franz von Sales: Veredelst du einen Rosenstock und legst du in die Spalte des Stiels ein Körnchen Moschus, so werden alle Rosen, die er hervorbringt, nach Moschus duften, ohne dass man dafür etwas anderes tun braucht. Ja, die Tugend der Buße, die verwundet das Herz. Das Herz der Königin der Tugenden der Liebe zu öffnen. Die aus dem Herzen hervorgehenden Werke sind von Heiligkeit durchatmet, nicht wenn die Liebe im Herzen ist. Frömmigkeit oder Gottesfreundschaft sind eben Synonyme für Heiligkeit. Und die bringen eben auch als Ziel der Buße Freude. Nicht? Das heißt, wenn das Herz, wenn der Wille in Gott, in seinem heiligsten Willen Ruhe findet. Wenn frommes Leben führt, nicht wer nach Gerechtigkeit strebt, der hat wahre Freude im Herzen, weil er nichts anderes will, als was der liebe Gott will. Und so nehmen wir uns den guten Rat des heiligen Franz von Sales zu Herzen. Sorgen wir für eine authentische Bußgesinnung. Das heißt, eine Bußgesinnung, der die wahre Freude nicht fremd ist. Man möchte sagen, die Buße ist die Bedingung der wahren Freude. Nicht, die Leute sich nichts versagen, die sich alle möglichen Freiheiten erlauben. Das sind nicht jene im Allgemeinen, die die wahre Freude ausstrahlen, sondern diese wahre Freude, die kann man besonders an jenen beobachten, die ein ganz strenges Leben führen, vielleicht in einer Ordensgemeinschaft, nicht, die so vieles und so viel Freiheit aufgegeben haben, die strahlen oft diese Freude viel mehr aus. Also in diesem 11. Buch des Traktats der Gottesliebe, im 21. Kapitel sagt der heilige Franz von Sales Folgendes: Die Traurigkeit einer echten Buße sollte eigentlich nicht Traurigkeit genannt werden, sondern Missfallen am Bösen oder dessen Verabscheuung. Es sollte eine Traurigkeit sein, die nicht niedergeschlagen und verdrießlich macht, die den Geist nicht lähmt, sondern ihn tätig, rege und bereitwillig macht. Eine Traurigkeit, die das Herz nicht niederdrückt, sondern es veranlasst, sich immer wieder in eifervoller Andacht zu Gott aufzuschwingen. Eine Traurigkeit, die selbst mitten in den Bitternissen immer die Süßigkeit eines unvergleichlichen Trostes hervorbringt, nach dem Ausspruch des heiligen Augustinus. Der Büßer trauere immerzu, aber er erfreue sich immer seiner Traurigkeit. Das ist die wahre Buße und die gute Traurigkeit, die gewiss nicht im eigentlichen Sinn traurig oder trübsinnig, sondern nur aufmerksam darauf bedacht ist, das Übel der Sünde zu verabscheuen, zu verwerfen und zu verhindern für die Vergangenheit wie für die Zukunft. Manchmal sehen wir auch Äußerungen von Reue, die überstürzt, verstört, ungeduldig, verweint, verbittert, seufzend, unruhig, abstoßend, hart und schwermütig sind, schließlich unfruchtbar bleiben und keine wahre Besserung nach sich ziehen, weil sie nicht aus den wahren Beweggründen der Buße, sondern aus naturhafter Eigenliebe hervorgehen. Ja, liebe Christen, bemühen wir uns wirklich um diesen wahren Bußgeist. Der heilige Bonaventura sagt doch: Kannst du nicht durch Unschuld Rettung finden, so trachte danach, durch Buße gerettet zu werden. Nicht, wenn wir bedenken, was alles davon abhängt, dass wir dem lieben Gott ganz gehören, dass wir, die wir verloren gegangen sind, uns ganz dem lieben Gott wieder zurückschenken. Nicht, dass wir auf immer und ganz und gar in das Haus des Vaters zurückkehren. Nicht, die wir in der Vergangenheit das göttliche Erbe verschwendet haben. Dann wird uns das sicherlich motivieren, uns da wirklich anzustrengen in diesem Bereich. Und gerade eben, wenn es um jene Bußübungen geht, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben, sondern die der liebe Gott für uns ausgewählt hat, weil sie am verdienstvollsten sind und weil sie uns am, oder anderen am nützlichsten sind. Der heilige Franz von Sales, der ist nicht nur einer, wenn nicht der abtötendste Heilige, sondern auch einer der abgetötetsten Heiligen, die es gibt. Kennen doch diesen Ausspruch: Ich fühle mich von ihm nicht, ich fühle mich nie wohler, als wenn ich mich nicht wohlfühle. Dann schließe ich ja ab mit diesem Text, den Sie kennen vom heiligen Franz von Sales. Denn die Buße, der Bußgeist lässt sich einfach in der Kreuzesliebe zusammenfassen. Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen, das er dir als ein kostbares Geschenk aus seinem Herzen gibt. Er hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit, mit liebenden Armen es durchwärmt, es gewogen mit seinen beiden Händen, ob es nicht einen Millimeter zu groß und ein Milligramm zu schwer sei. Und er hat es gesegnet in seinem allerheiligsten Namen, mit seiner Gnade es durchsalbt und mit seinem Trost es durchduftet. Und dann noch einmal auf dich und deinen Mut geblickt, und so kommt es schließlich aus dem Himmel zu dir als ein Gruß Gottes an dich, als ein Almosen der allbarmherzigen Liebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.